Jetzt kommt Werbung. Wusstest du, dass dich ein Robo-Advisor wie Visual West ganz einfach bei deiner Geldanlage unterstützen kann? Mit Visual West kannst du in breit gestreute Portfolios aus ETFs investieren und das schon mit einem Sparplan ab 25 Euro im Monat, komplett online und flexibel. Probier's aus und erhalte mit dem Code HERMONEY24 eine 50-Euro-Prämie. Mehr Infos dazu findest du unter visualvest.de/hermoney. Alle Infos zu Chancen und Risiken erfährst du auf der Webseite von Visual West unter visualvest.de. Werbung Ende. In unserer heutigen Folge durfte ich wieder mit Uwe Sander sprechen. Der Uwe hat uns einen Einblick gegeben, welche Änderungen er aktuell an seinem Depot vornimmt. Wir haben über die Börse gesprochen und warum er die aktuelle Entwicklung für absolut gerechtfertigt hält. Er hat uns auch ein bisschen Einblick gegeben, wie er zu Indien steht und noch ein paar mehr Tipps. Und von daher, ich empfehle euch, da reinzuhören. Ja, viel Spaß beim Zuhören und neue Erkenntnisse.
Der Hermoney Talk, der Finanzpodcast für Frauen in allen Lebenslagen mit unserem Host Anne Connolly.
Ja, hallo Uwe. Schön, dass wir heute wieder sprechen können. Geht's dir gut?
Ja, vielen Dank. Mir geht's gut. Freut mich, wieder bei euch sein zu können.
Ja, ich habe geschaut, wann wir das letzte Mal gesprochen haben. Das war ja im Oktober letzten Jahres. Da ging es vor allen Dingen um die IPO, also über den initialen Börsengang der Firma Birkenstock. Und damals hast du gesagt, du wolltest nichts selber zuschlagen. War das jetzt richtig, die Entscheidung?
Ja, ich denke schon. Also ich habe überhaupt gar nichts gegen Birkenstock. Aber bei einem IPO muss ich nicht immer der Erste sein, der da dabei ist. Und ja, gut, also nach einem guten Start ging es dann doch auch eher wieder ein bisschen volatil zu. Und seither hat sich die Aktie nicht wirklich gut entwickelt. Was mich auch nicht wundert, weil Profitabilitätsentwicklung entspricht nicht ganz so meinen hohen Erwartungen. Aber das heißt ja nicht, dass da noch was werden könnte.
Okay, über deine Erwartungen können wir gleich mal sprechen, weil du bist ja ein aktiver Investor und hast ja von deiner Mama, der Börsenoma, wie sie die Bild-Zeitung genannt hat, von ihr erfundene Hochtief-Hut-Strategie auch weiterentwickelt. Ja, vielleicht kannst du auch ein paar Takte nochmal zu der Strategie sagen, für alle, damit wir alle so ein bisschen abholen. Und die Börse ist ja aktuell wieder im Höhenrausch und dann bieten sich ja auch Verkäufe an. Das ist ja auch aktiver Bestandteil dieser Hochtief-Hut-Strategie. Erklär mal kurz, A, was ist die Hochtiefmutstrategie und B, wie gehst du jetzt in der aktuellen Umfeld vor?
Genau, also Mut braucht man jetzt gerade ja nicht so viel. Den Mut braucht man vor allem in schwierigen Phasen und da ist es ganz wichtig, die Leute bei Stange zu halten und die Leute auch dazu ein Stück weit vielleicht einzuladen, jetzt wenigstens mal in Chargen einzusteigen und anzufangen mit der Geldanlage in Aktien und ETFs. Jetzt in der jetzigen Phase ist es eigentlich eher wichtig, nicht zu gierig zu werden. Und das fällt auch vielen schwer. Und für die gut laufenden Börsenphasen empfiehlt Beate dann doch auch an der einen oder anderen Stelle mal einen Teilverkauf zu machen, um Gewinne abzusichern. Und Teilverkauf heißt eben auch wieder behutsam mit den guten Aktienwerten umgehen. Das heißt nicht alles komplett verkaufen und damit die besten Rennpferde verlieren, sondern eben einen Teilverkauf zu machen, um eben eine gute Balance herzustellen aus einer Gewinnsicherung und eben um weiter mit einem Gewinnerdepot im Spiel zu bleiben.
Wenn du sagst, er macht einen Teilverkauf, was verstehst du darunter? Also wenn ich mich richtig entsinne, ist eure Idee eben zu sagen, wenn ihr etwas 100% zugelegt habt, dann nimmt ihr etwas raus. Ist das so?
So kann man es ganz einfach sagen. Wobei, ein bisschen komplizierter. Also genau, wenn ich eine Kursverdopplung habe und die Hälfte rausnehme, dann hätte ich natürlich meinen Einsatz schon abgesichert, wenn das Geld dann in irgendwas Sicherem, in einen sicheren Hafen landet. Ja, ich mache es aber so, dass ich je nachdem immer auch schaue, wie ist der Gesamtmarkt. Also wenn der ganze Markt in einer relativ starken Phase ist, dann bin ich gar nicht so geneigt, jetzt gleich bei diesen 100% die Hälfte rauszunehmen, sondern gebe ich mich mit ein bisschen weniger zufrieden. Dann nehme ich vielleicht auch nur ein Drittel raus beispielsweise. Und dann hat natürlich auch jede Aktie in der, die ich im Depot habe, eine gewisse Historie. Und dann schaue ich natürlich auch, habe ich denn da schon mal einen Teilverkauf gemacht? Auch das hat insofern eine Auswirkung, dass ich sage, ja gut, mit diesem Wert kann ich gar nicht mehr Verluste machen. Ich habe auch schon Gewinne abgesichert. Dann werde ich noch ein bisschen geringer vielleicht bei der zweiten Charge absichern. Also von daher, es gibt keine 1:1 mathematische Grundlage, die das dann automatisiert ablaufen lassen kann, sondern es muss immer auch so ein bisschen auf den gesamten Markt und auf die Historie geschaut werden.
Ah ja, aber prinzipiell kann man schon sagen, wenn das optimale Szenario wäre, wenn sich das verdoppelt hat, dann nimmst du quasi diese, du schöpfst quasi den Rahmen ab und hast dann noch deinen Einsatz quasi wieder zurückbekommen und der Rest ist dann sozusagen risikofrei, was dann eben passiert. Ich fand die Strategie, finde ich schon toll. Aber gut, es ist klar, dass das nicht immer so einfach geht und dass du eben die Umstände betrachtest, wie jetzt, wo es halt richtig gut gelaufen ist und dann nimmst du schon mal ein bisschen mit. Na gut, aber du bist ja, wie ich eingangs sagte, auch ein aktiver Investor. Das heißt, du kannst auch jeden Tag da drauf gucken. Den Luxus haben wir natürlich nicht alle. Deshalb sind lauschen wir immer sehr aufgeregt, was du uns zu sagen hast. Aber das geht nur mal, um nochmal das Prinzip darzustellen, was wie ihr da vorgeht. So, und jetzt sind wir in einer Lage, wo es sich definitiv lohnt, Gewinne mitzunehmen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was du uns zu erzählen hast.
Ja, also bei dem Magnificent Seven, zu denen ich jetzt eigentlich nur 6 zählen würde, weil Tesla, da bin ich eher kritisch. Das hat eben schon wieder eine ganz andere Profitabilitätserwartung. Aber diese ganzen mit A anfangenden Aktien, Amazon, Alphabet, Apple, ja, da gab es jetzt richtig schöne Kursentwicklungen. Und ich habe aber vor allem dann bei Nvidia und bei Supermicro da jeweils auch schon den zweiten Teilverkauf gemacht. Und das jetzt eben auch schon am Jahresanfang, also in der jetzigen auch leicht zurücklaufenden Phase konnte ich wieder extrem entspannt bleiben, weil ich da wirklich schon viel Rahmen abgeschöpft habe. Und trotzdem sind die Werte, zählen zu meinen 10, 20 größten Einzelwerten im Depot. Das ist natürlich dann schon super angenehm. Und da wäre ich jetzt auch wirklich frustriert gewesen, wenn ich die gar nicht mehr hätte, wenn ich die jetzt komplett verkauft hätte.
Nee, das hat ja weiterhin, ist das ja eine Wachstumsstory, da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal dazu. Tesla ist ja ziemlich abgeschmiert. Ich muss dazu sagen, ich war letzte Woche in Dubai und du nix, du weißt genau, was jetzt kommt und da gab es jede Menge Regen. Und jede Menge Teslas, die in der Straße standen, weil sie nicht mehr weitergekommen sind. Das war ganz interessant. Also ein E-Auto hat schon seine Komplikationen. Aber nichtsdestotrotz würde ich mal sagen, sind gerade diese Tech-Titel, und das habe ich auch auf meiner Reise gelernt, das war keine Privatreise, sondern eine geschäftliche Reise, wie dieser ganze KI. Und das ist ja erst am Anfang einer Welle. Also von daher, vielleicht kannst du uns da mal eine Einschätzung geben aus deiner Sicht, diese Magnificent 7 or 6, however you want to look at it. Die sind ja auch Bestandteil des MSCI World. Diejenigen von euch, die natürlich jetzt nicht die Einzeltitel kaufen können, sind da auch dabei bei der Party. Wie siehst du es jetzt konkret mit diesen Titeln? Weil es hat ja ganz viel mit Technik, KI und das hat ja auch diesen ganzen Hype so ein bisschen ausgelöst aus der Börse, oder?
Das hat den Hype ganz entschieden mitgetragen. Und du hast vom MSCI World gesprochen. Ich schätze auch den All-Country World Index sehr oder den FTSE All World als Index, weil da die USA nicht ganz so überrepräsentiert sind. Aber auch da haben wir dann 3-4% zum Teil noch von den Einzelpositionen der großen Six. und das ist auch gut so. Also in der Charge finde ich das super und so möchte ich das ein bisschen in meinem Depot ja eben auch sehen. Also von daher sind die ETFs da auch gar nicht so ungeschickt. Was ich jetzt nicht empfehlen würde, wäre wieder einseitig nur auf KI und Technologie zu setzen, denn wir werden vielleicht auch noch da heute ein bisschen zu kommen, dass es in anderen Bereichen und Branchen durchaus auch einiges zu holen gibt. Und es wächst auch nicht jede Branche immer synchron gleichmäßig, sondern das ist eher so, ich stelle mir da eher den alten Verbrennermotor mit den 4 Zylindern und den 4 Takten vor. Und dann gibt es immer einen Zylinder, der macht einen Arbeitstakt, die anderen 3 machen irgendwas anderes und dann läuft der Motor trotzdem rund. Und so sehe ich das manchmal in meinem Depot. Dann sind es mal eher die Rohstoffe oder mal eher die Finanztitel und zurzeit natürlich oder zuletzt vor allem auch die Technologietitel. Aber das kann kein Mensch vorhersagen und auch ich wäre da ein bisschen vorsichtig mit diesen Erwartungen. Mhm. Nur weil das in den letzten Monaten so gut lief, wird es in den nächsten 2-3 Jahren schon auch so laufen. Da wäre ich also wie gesagt vorsichtig und würde ich auch auf andere Branchen unbedingt setzen wollen.
Nee, absolut. Diversifizierung und ist da hier immer der Schlüssel. Aber der technologische Wandel, der ist ja nun nicht von der Hand zu weisen. Würdest du auch sagen, dass der Boom an den Börsen, dass das der Haupttreiber war, weil die Zinsen sind ja nun nicht gefallen. Inflation, naja, hat sich ein bisschen abgeschwächt, aber weiß ich nicht. Also damit ist ja vielleicht auch der Börsenboom nur mit KI nicht zu erklären, oder siehst du das anders?
Nicht nur, nee, wie gesagt, war ein großer, hat natürlich die ganzen Indizes sehr stark nach oben getragen, mitgetragen. Es gibt noch andere Bereiche, die gut gelaufen sind. Und dann ist es natürlich auch ein Nachholeffekt. Klar, die Zinsen, da müssen wir jetzt auch nochmal USA und Europa differenzieren. In Europa sehen wir wahrscheinlich schneller jetzt die Zinssenkung, die erste, als in den USA, weil sich einfach auch die Wirtschaft ganz anders entwickelt. Ich würde da auch gar nicht so sehr von, also die Tatsache, dass wir jetzt im DAX da um den 18.000 rumeiern, das ist jetzt nicht irgendwas Aufgeblähtes, wo ich irgendwie an eine platzende Blase oder sowas denke. Ganz im Gegenteil, das ist ein ganz gesunder Nachholeffekt auf schlechte Zeiten. Gefühlt haben wir wirtschaftlich immer noch recht trübe Zeiten, aber das gilt gar nicht so sehr für die global vernetzten DAX-Unternehmen, zumindest für manche nicht. Und dass wir, nachdem wir ja auch ein extreme Inflation in den letzten 2 Jahren hatten, ist ja auch von daher durchaus für mich erwartbar gewesen, dass das zumindest die Unternehmen, die Preissetzungsmacht haben, ja auch einfach über die Preise weitergeben können an die Kunden und dadurch eigentlich auch ihre Gewinne wieder steigern werden. Und wenn ich jetzt mal allein 15% Inflation auf den alten DAX-Stand von 16.000 aufschlage, ja, dann bin ich ja schon im Bereich 18.000 und ein paar zerquetschte. Also alles gut, alles entspannt. Die Werte sind relativ fair bewertet, vor allem in Europa und in Deutschland, vor allem in der ersten Börsenliga im DAX. Und von daher bin ich auch, sehe ich auch den Zeitpunkt jetzt für Zukäufe als durchaus auch gegeben. Also man muss jetzt nicht irgendwie Angst haben und alles, was ein bisschen im Gewinn ist, jetzt praktisch rausschmeißen, um Gewinne dann einzusammeln. Wo soll ich auch hin mit dem Geld? Du hast es ja
Genau.
gesagt, mit den Zinsen ist noch ganz gut was zu holen, aber die Perspektive sieht schon so aus. Man merkt es auch bei Festgeldangeboten, da geht es schon ein bisschen zurück inzwischen wieder. Und die Banken wollen auch gar nicht mehr so gerne für 5 oder mehr Jahre Festgeld mit über 3% hergeben. Also da muss man schon wirklich suchen inzwischen.
Naja, absolut. Nee, aber ich finde deine Analyse sehr interessant, da, dass du die Börsenbewertung für gerechtfertigt hältst aufgrund der inflationären Entwicklung. Das ist natürlich auch ein Faktor, ne, den es hier zu berichten gibt. Also müssen wir uns jetzt hier keine Sorgen machen, dass das morgen wieder alles gleich vorbei ist, because you never know, wenn man so die weltwirtschaftlichen Entwicklungen betrachtet. Aber lass uns mal auf Sachen zurückbekommen, die wir so ein bisschen mehr beeinflussen können. Du sagst ja jetzt, ist es trotzdem wieder eine gute Zeit für einen Einstieg. Und jetzt gehen wir mal davon aus, es gibt ja auch einige in unserer Community, die schon ganz gut Performance gemacht haben, Wertentwicklung mit ihren Invests, da auch vielleicht selbst überlegen, Gewinne mitzunehmen. Was ist was, wo du sagst, da guckst du jetzt genauer hin, welche Einzeltitel oder welche Bereiche schaust du dir da jetzt genauer an?
Ja, ganz viele. Also zunächst mal klar, tatsächlich auch wenn es um Absichern geht, auch der Goldpreis ist jetzt All-Time-High
Das
gerade wieder
stimmt.
gewesen und ist
Krass.
relativ nach oben geschossen. Auch da würde ich allerdings sagen, das ist jetzt nicht unbedingt eine völlige Übertreibung. Warum nicht ein paar Prozent in einem breit gestreuten Portfolio in so einen Physical Gold ETF legen? Das finde ich gar nicht schlecht. Hat man halt einfach da nochmal eine weitere Stütze drin. Man kann in auch Anleihe-ETFs reingehen. Also das ist ein Thema, das hat mich überhaupt nicht interessiert, auch Beate gar nicht. Das war eigentlich todlangweilig. Dann kam auch noch dieser Einbruch in vielen Anleihe-ETFs eben mit den vielen Zinsschritten. Und wir können jetzt allerdings relativ simpel davon ausgehen, dass wenn dann die Zinsen wieder auf Zentralbankebene beispielsweise gesenkt werden, dass wir dann bei den zumindest Eurobond-Anleihe-ETFs auch eine entsprechende Kurssteigerung sehen werden, zusätzlich natürlich zu diesen Renditen, die ja dann über die Verzinsung ausgegeben wird. Von daher finde ich das jetzt schon etwas. Ich habe das tatsächlich auch relativ neu in meinem Depot mit drin jetzt, dass ich auch in dieser Phase, das ist jetzt einfach so ein Zeitfenster, wo ich sage, da kann man das für ein paar Jahre, finde ich, ganz gut verantworten, gerade auch unter Absicherungs- und Streuungsideen mal in die Anleihe-ETFs reinzuschauen. Europäische Euro-Bond-Anleihen würde ich da bevorzugen, weil hier, sage ich mal, sehe ich die Zinssenkung doch als wahrscheinlicher an im Vergleich zur USA, wo die Wirtschaft einfach relativ ordentlich läuft. Und ja, dann also, sage ich mal, Langfristinvestor bin ich immer noch, aber ich würde mal vermuten, dass das vielleicht für 4, 5, 6 Jahre eine ganz gute Idee sein kann. Vor allem, wenn die Anleihen auch nicht mit einer langen Laufzeit ausgestattet sind, dann sind sie auch nicht so riskant. Das könnte man jetzt machen, das mache ich zumindest, muss jeder natürlich immer selber für sich entscheiden, wie das Depot ausgerichtet werden will, welche Rolle auch Vermögensaufhalt versus Vermögensaufbau spielt. Aber das ist auf jeden Fall zum Beispiel auch etwas, das habe ich jetzt dieses Jahr ganz neu als Baustein mit zu schätzen gelernt.
Ja, gut, wenn man natürlich, wie du, sich da auskennt mit diesen Märkten, kann man da durchaus noch, ich sage jetzt mal, einen Akzent setzen, so sagen wir ja bei uns. Aber ich bin auch ein bisschen bei dir, weil ich bin auch nicht so ein Fan von Anleihen und Anleihen-ETFs. Ich persönlich besitze das gar nicht. Aber ich habe mir auch schon gedacht, ich gucke mir das auch mal an. Also jetzt, wo du mich wieder ermahnst, sollte ich noch mal einen Blick reinwerfen. Was hast du sonst noch für uns? Es gibt ja doch noch ganz andere coole Trends. Wir haben ja eben ein bisschen über Technik gesprochen. Was gibt es denn da für Titel, wo du sagst, das lohnt sich hinzugucken?
Über Technik?
Mhm.
Ja, also natürlich Informationstechnologie und AI haben wir ja natürlich auch mit den Big Six, Big Seven schon viel mit drin. Ist jetzt, wie gesagt, gehypt, nicht alles komplett überbewertet. Aber wir haben Technologie auch in ganz anderen Bereichen, Medizintechnologie zum Beispiel. Ich würde auch da immer den Gesundheitsbereich mir anschauen. Da haben wir auch Unternehmen, die sind stark, extrem stark gestiegen mit dieser Fettwegspritze. Wenn ich jetzt mal Eli Lilly oder Novo Nordisk anschaue, die haben richtig einen starken Hochlauf. Da wäre ich jetzt mit dem Zukauf aber auch schon wieder vorsichtig. Also bei Eli Lilly habe ich tatsächlich das Gegenteil wieder gemacht. Ich habe einen kleinen Teilverkauf gemacht und Gewinne gesichert. Bin aber trotzdem sehr, sehr positiv gestimmt für den ganzen Sektor. Wir haben eine zunehmend alternde Gesellschaft. Wir haben ein bisschen auch Werte, die nachdem sie in der Corona-Zeit wahnsinnig stark gelaufen sind, dann auch wieder extrem korrigiert, fast schon überkorrigiert haben. Da finde ich, kann man sich auch mal eine Siemens Healthineers anschauen oder mal eine Johnson & Johnson anschauen, die jetzt eben eher nicht besonders positiv aufgefallen sind von der Renditeentwicklung, die aber durchaus ein profitables Geschäftsmodell an sich verfolgen. Und das wäre auf jeden Fall auch ein Bereich, den ich spannend finde. Dann, ja, was ich auch gerne mag, das hat jetzt aber mit Technik gar nichts mehr zu tun. Ich lese auch immer ein bisschen die Dinge auf, die die anderen halt nicht haben wollen. Und da haben wir ja auch Branchen, die sind eben nicht so wahnsinnig beliebt. Die haben nicht so ein hohes Ansehen. Ich denke da jetzt als erstes mal, ich mache es mal kleinschrittig, an den Finanzsektor, Banken. Also da ist jedem sofort im Kopf, oh je, Banken, da war doch mal was, eine schreckliche Finanzkrise 2007, 2008, dann war ja schon wieder was mit Banken, ach ja, die Pleitewelle da mit Silicon Valley Bank und. Sowas brennt sich ein, was man aber gar nicht dann so merkt, wenn man das pauschal aburteilt. Ja, wir haben viele Banken, die seitdem die Zinsen ja auch gestiegen sind, richtig gutes Geld verdienen. Und als Investor suche ich mir natürlich gerne auch solche Bereiche raus, die dann Dividenden zahlen, die sehr niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis haben. Ob das jetzt die Deutsche Bank ist oder die Bank of America, 30 bzw. 50% plus im letzten Jahr.
Oh.
Viele haben es gar nicht gemerkt.
Ich auch nicht.
Ja, und die Dividende noch oben drauf. Ne? Also das ist schon was. Und da sage ich, also relativ überschaubares Risiko. Das sind ja auch nicht die Banken, die ich irgendwann mal für insolvenzgefährdet gehalten hätte. Also mit so kleinen Regionalbanken oder Zockerbanken will ich nichts zu tun haben. Aber es gibt da wirklich,
gibt es noch so ein paar Perlen zu entdecken?
Auf jeden Fall sollte man sich das anschauen, ja. Das ist so ein Bereich, der halt gar nicht viel diskutiert wird, wo ich immer auch sage, naja, man muss ja nicht viel drüber reden, aber die Aktien habe ich dann schon gerne. Und da habe ich auch zugekauft, auch sogar noch in diesem Jahr ein bisschen was zugekauft, weil auch da immer, wenn irgendeine Krise ist, geht der Finanzsektor immer als erstes, wird so ein bisschen runtergeprügelt und von den Investoren gemieden, ja.
Ja, absolut. Apropos Krisen, da haben wir ja einige und man könnte ja auch verleitet sein, zu sagen, man investiert eben in Rüstungstitel, weil ne, die werden ja jetzt gebraucht. Ich habe gerade wieder neue Statistik gehört, wie viel Geld auch die Unternehmen jetzt da reingeben. Ja, das ist natürlich so eine Frage, wie ob man das auch vereinbaren kann mit seinen eigenen Werten. Wie hältst du es denn damit?
Ja, also ich kann relativ viel mit meinen Werten vereinbaren, weil ich auch ganz klar sage, ich bin froh, wenn wir eine funktionierende Luftverteidigung haben. Und ich bin auch froh, wenn Aggressoren aus dem Ausland sich dreimal überlegen, ob sie uns in irgendeiner Form Schaden zufügen oder uns angreifen wollen. Ich bin zwar früher Zivildienstleistender gewesen, aus gutem Grund, das heißt aber nicht, dass ich mir nicht auch klar geworden bin, oder für mich zumindest das definitiv so ist, dass ich eine Verteidigungsfähigkeit will und dass ich mir die auch, klar, das kostet Geld und da wäre ich auch bereit zu investieren. Mache ich auch über einen Defense-ETF beispielsweise, da muss man auch noch ein bisschen gucken. Manche Werte hoch bewertet. Wir haben hier so ein Getriebeteilhersteller für Panzer, ging neu an die Börse. Also da wäre ich jetzt auch das ist nicht meins. Also vor allem halt wieder von der fehlenden Profitabilitätsgrundlage, obwohl die Aussichten bestimmt hervorragend sein können. Aber wir haben in dem Sektor auch Unternehmen, die wirklich vor allem auf Luftaufklärung, Luftverteidigung setzen. Wir haben die in Großbritannien, in Frankreich, in Deutschland sind einige auch bekannt, auch inzwischen schon recht hoch bewertet in Großbritannien und in den USA noch nicht so sehr. Diese Defense-ETFs, die es im Moment gibt oder die ich kenne, setzen auch ganz stark auf Unternehmen, die eben im Bereich Cybersecurity auch unterwegs sind, die eben auch diese Abwehr von feindlichen Angriffen auf die Energie und Computernetzwerke, immer auch ein ganz wichtiger Punkt. Also da muss man schon wirklich sich überlegen, finde ich, ob das als Investor, ob das für einen in Frage kommt. Ich kann es auch voll gut verstehen, wenn jemand sagt, also damit will ich als zumindest keine Aktien oder sowas haben. Die Profi-Investoren, die aktiv gemanagten Fonds, verzichten fast alle noch vollständig auch darauf. Aber da sage ich dann schon wieder, naja, also wenn ich wirklich den Schritt bereit bin zu gehen, dass eben viele sagen, oh, Propaganda und so weiter. Und, ja, wie gesagt, jeder kann ja für sich das entscheiden und jeder kann ja sein Depot so aufstellen. Manche wollen auch keine Finanztitel, manche wollen auch keine Versicherungstitel. Ich habe damit jetzt,
ja,
nachdem ich mir das eben überlegt habe, dann auch keine Probleme, wenn ich sage, ich sehe das als was Wichtiges an, auch wenn es nicht schön ist, mir vorzustellen, wie dann so eine Angriffssituation aussieht, aber brauchen finde ich leider natürlich in der jetzigen Zeit, ja, wir brauchen Verteidigungsfähigkeit und dann kann ich auch sagen, dann kann ich auch als Investor rein.
Naja, die Aktie Rheinmetall war ja eine der best, die bestperformendste Aktie vor 2 Jahren und glaube in diesem Jahr eben auch wieder, was ja auch für sich spricht. Und ich meine, wenn man sich anschaut, wie Israel einen Angriff abgewehrt hat, einen massiven Drohnenangriff, dann kann man sich ja überlegen, ob man vielleicht in so einer Verteidigung, sage ich jetzt mal, nicht in proaktiv Waffen, die zerstörerisch sind. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, so ein bisschen eine Gewissensfrage, das muss jeder mit sich selbst vereinbaren. Es geht ja nur darum, dass wir heute das immer hier beleuchten wollen. Und ja, diesen ETF, ich weiß, das ist eine Firma, die das sehr erfolgreich auch macht, habe ich beobachtet. Aber ich konnte mich jetzt nicht dafür entscheiden, weil ich mir angeguckt habe, was die da sonst noch alles drin haben. That's not my thing. Aber dieses Cybersicherheit halte ich für extrem wichtig, weil es trifft ja unsere komplette Infrastruktur, ne? Da, ob das jetzt Wasser, Strom und sonst was ist. Und ist ja auch zu erwarten, dass da wieder Attacken kommen seitens feindlicher Regierungen, ja, die eben uns hier jetzt im Wahljahr der Europäer natürlich auch dazwischen grätschen wollen, ne? Also das ist alles nicht so ganz einfach. Aber wir haben gerade über Infrastruktur ein bisschen gesprochen. Wie sieht es denn aus deiner Sicht so mit den traditionellen Versorgern, Energiewerke oder so, die ja immer als Klassiker gelten, als sicher galten? Wir wissen ja auch, heute ist nichts mehr sicher, aber sind das auch so Fan-Staple? Ist das auch so ein Fan, der du davon bist, gerade auch, weil viele von denen natürlich auch stabile Dividenden in der Regel zahlen?
Ja, tatsächlich. Also Beate hat in einem ihrer allerersten Bücher geschrieben, das ist von 2000, Börseneinstieg mit Spaß und Spannung, als hätte sie die Dotcom-Krise schon gesehen. Sie hat gemeint, es ist eine gute Idee, sich auch Versorger ins Depot zu holen und nicht immer nur zu tun, was die anderen machen. Denn die bieten langfristige Stabilität, das ist ein sicheres Geschäftsmodell und es wird außerdem ja mit Dividenden belohnt. Und für ihr Depot damals war es die Belohnung, dass sie gut durch diese Dotcom-Zeit gekommen ist. Das war ja ganz wesentlich, weil sie da ja schon in den 90er Jahren sehr erfolgreich war. Das waren aber viele andere auch. Und dann haben sich aber viele andere 2002, 2003 die Finger verbrannt, sie aber nicht. Und das ist der Unterschied. Und hier, denke ich, ist es schon ein Vorteil, wenn man so die ganz lange Zeitlinie mal hat. Also, ja, super. Wir haben jetzt einen milden Winter gehabt. Was heißt das? Das teuer eingekaufte Gas konnte nicht mehr zu den teuren Einkaufspreisen weitergegeben werden, sondern der Gaspreis ist dann natürlich, nachdem die Nachfrage ausblieb, glücklicherweise natürlich, zurückgegangen. Die Gewinne sind geschrumpft. Die Versorgeraktien sind richtig günstig geworden. Ja, also egal, jetzt hier Deutschland, RWE, E.ON oder eben nehmen wir eine Enel, eine Iberdrola. Da gibt es wirklich tolle, super, super profitable Unternehmen. Und da hatte ich jetzt auch schon Anfang dieses Jahres gesagt, jetzt wohin mit den Gewinnen? Und dann, ja, kann ich ja auch mal gerade von, auch ich denke da auch gerne über Deutschland hinaus, ja, dass ich mir einfach auch mal anschaue, was ist da in Spanien, in Italien los. Frankreich bin ich jetzt raus. Da bin ich jetzt wieder raus, weil ich mit der Energiepolitik jetzt nicht so synchron gehen würde in Frankreich. Aber ja, also da kann man einfach auch gucken, welches Unternehmen, RWE und E.ON haben auch schon ein bisschen verschiedene Wege beschritten, auch was so die Bedeutung erneuerbarer Energien angeht. Und da denke ich, ist es durchaus auch spannend und auch so ein bisschen gegen den Trend. Es ist jetzt halt eben nicht das letzte Jahr hier super gelaufen, sondern das vorletzte Jahr ist gut gelaufen. Das letzte war eher wieder in der Korrekturphase. Und von daher schauen wir mal, was wir da in den nächsten paar Jahren noch sehen können.
Also durchaus interessant. Ich weiß ja auch, dass du ein großer Fan von Nachhaltigkeitswerten bist und so. Die haben ja, glaube ich, so ein bisschen gelitten auch, ne? Wie siehst du das jetzt? Und es scheint ja auch so ein bisschen, ja, als ob der Hype um ESG, also um diese Nachhaltigkeitskriterien, irgendwie ein bisschen vorbei ist. Wie siehst du das?
Also auch da würde ich differenzieren wollen, was mich auch ein bisschen erwischt hat. Ich muss ja auch mal zugeben, dass bei mir im Depot auch mal was gecrashed ist.
Du machst Fehler. Also,
wir haben da ein paar Windwerte drin, also zwei vor allem. Und einer insbesondere davon hat, also Ørsted hat richtig, richtig übel performt letztes Jahr. Die haben sich verspekuliert wohl auch mit dem Großprojekt in den USA. Ich habe daraufhin im Sinkflug beginnend schon die Hälfte verkauft. Die andere Hälfte wollte ich einfach halten. Das war keine gute Idee. Die ist dann wirklich auch noch ordentlich weiter runtergegangen. Bei Vestas war es ein bisschen besser. Ja, also Windenergie, da sind ein paar, also eigentlich alles zusammengekommen. Die hohen Zinsen waren schlecht, die lange Projektierungsphase, die hat einfach mit anderen Zinsen gerechnet. Wir hatten Lieferkettenprobleme, wir haben steigende Baukosten. Also ich möchte auch keine Windprojekte managen müssen. Das kostet Geld und Zeit und Nerven. Ja, und dann auch noch die Qualitätsprobleme jetzt, Stichwort Siemens Gamesa. Mit den Rotorblättern irgendwie hier auf der A8 zwischen Stuttgart und Ulm ist dann auch mal eins runtergefallen, aber zum Glück nicht auf die Autobahn, sondern daneben. Eieiei, ja, also das ist ein schwieriges Thema. Es gibt zum Glück auch da andere Bereiche, Kreislaufwirtschaft, Circular Economy, da sieht es wirklich viel besser aus und da haben wir auch, da gibt es einen schönen ETF auch, der sich um diesen Bereich annimmt, auch ein nachhaltiger ETF, Circular Economy Leaders. Und da werden eben Unternehmen aufgenommen, die 50 Besten, die Kriterien von eben leistet Beitrag zur Wiedergewinnung von Ressourcen am besten erfüllt. Das finde ich ein spannendes Thema, ein zukunftsträchtiges Thema, ein profitables Thema. Mhm. Waste Management ist da zum Beispiel auch drin. Veolia, ja, es geht um die Aufbereitung von Wasser, um auch natürlich die Kreisläufe auch eben, also wir schmeißen ja inzwischen alles weg und recyceln viel zu wenig. Da ist noch viel, viel Luft drin. Da gibt es auch kluge Systeme, die sich da möglicherweise auch unter Einsatz der KI in Zukunft weiterentwickeln können. Und das, denke ich, ist ein ganz spannender Ansatz, wenn man wirklich nachhaltig und profitabel in so eine Schnittmenge mischen will. Ich glaube, da haben wir viel noch.
Ja, das sind doch ganz gute Vorschläge auch, die du da gebracht hast, wo man, wie man nach wie vor in dem ESG-Bereich, im Nachhaltigkeitsbereich investieren kann und gut, wie es so ist im echten Leben, ne? Deshalb diversifiziert mir, mal läuft es ein bisschen besser, mal eben nicht so gut. Lass uns noch mal ganz kurz abschließend auch über internationale Sachen sprechen, weil, ich meine, wir haben zwar einzelne Titel und jetzt schon angesprochen, aber es scheint ja auch so, als ob, sag ich mal, ein großer Hype ausgebrochen ist um das Thema Indien. Und die haben sich ja jetzt wohl aufgeschwungen zur Weltherrschaft. Wie es scheint, wenn man die Presseberichte verfolgt und will die Chinesen jetzt überholen. Wie siehst du das? Ist es gerechtfertigt zu sagen, hey, ich investiere in Indien, ist ja auch ein großer Markt an sich und riesige Bevölkerung? Oder denkst du, ist jetzt nicht so wichtig aus deiner Sicht?
Doch, ich bin ganz klar bei dem ersten Teil deiner Frage. Also ich sehe Indien definitiv als die aufstrebende Nation. Gerade im Vergleich zu China zeigen sich da doch deutliche Unterschiede. In der Bevölkerungsstruktur fängt es schon mal an. Indien hat eine sehr viel jüngere Bevölkerung. In China ist jetzt diese damals ja Ein-Kind-Politik, ist ja schon längst verworfen worden, aber China überaltert. Also es ist gar nicht abzusehen, was das noch langfristig dann auch bedeutet. Indien ist demgegenüber forsch, dynamisch und aufstrebend. Natürlich auch keine lupenreine Demokratie, aber doch im Vergleich zu Indien hat man wenigstens nicht das Gefühl zwingend, dass es immer totalitärer, autoritärer und so weiter wird. Indien hat natürlich zu unserem Leidwesen die Arme in alle Richtungen ausgestreckt. Die machen mit jedem auf der Welt gute Geschäfte. Wir sind da eben einer von vielen und haben überhaupt kein Alleinstellungsmerkmal. Das ist ein bisschen schwierig auch, das ärgert viele auch. Und ja, jetzt rein von der wirtschaftlichen Bedeutung, also ja, da ist auch zum Beispiel wieder im Bereich Informationstechnologie einiges los. Es ist schon spannend, sich mal auch anzuschauen, was Unternehmen es da gibt. Infosys ist so ein Beispiel, mit dem ich mich schon näher beschäftigt habe, arbeitet mit vielen DAX-Konzernen zusammen. Und Indien wird sicherlich in den nächsten Jahren auch an der einen oder anderen Stelle die Rolle von China vielleicht auch übernehmen, auch als Wirtschaftspartner, und zwar sowohl für den Westen als eben auch für den globalen Süden. Sehr spannend. Also da würde ich jetzt gerne irgendwie noch viel weiter, aber ich weiß es ja auch nicht genau, wie das dann sein wird, aber es macht, finde ich, schon auch allein, es reizt schon, sich allein diese Vision mal auszumalen, wo Indien in 10 Jahren stehen könnte. Und mal ganz simpel gesagt, wenn ich einem Land zutraue, die Wirtschaftskraft in den nächsten 10 Jahren zu verdoppeln und zu verdreifachen, da ist Indien eines der ersten, das mir einfällt, wenn jetzt, es ist wieder so eine Frage natürlich, Indien ist aufgrund der geografischen Situation schon auch stärker als andere Regionen vom Klimawandel betroffen. Und den müssen wir auch immer mit auf der Rechnung haben, wenn wir langfristige Prognosen machen wollen.
Ja, sehr, sehr wichtiges Thema natürlich auch. Ja, aber rein von der Investmentperspektive ist Indien sicherlich dann interessant. Ich werde mir das auch nochmal für mich angucken, weil ich bin auch ein bisschen überlegen bei der Umpositionierung von meinem Depot, ob ich da ein bisschen Cent setze.
Also ich kann aus dem Nähkästchen plaudern, dieser Indien-ETF, das ist mein größter Regionen-ETF, also wenn ich das so sagen darf, ja. Und ich darf auch an der Stelle sagen, die Idee, wer hat es erfunden? Aus dem Hause Sander, ganz ehrlich gesagt, ja, den hatte Beate schon. Und da waren ja Regionen-ETFs eigentlich noch gar nicht so en vogue. Ich glaube 2015 oder 2016 hat sie den schon gekauft. Und den habe ich zugekauft auch noch, weil ich eben die Investment-Idee gut fand und das eben mit Einzelwerten ein bisschen schwierig ist. Da haben ja auch viele natürlich so im Rohstoffbereich ein bisschen was im Bankenbereich. Aber wie gesagt, da sind auch schon IT-Unternehmen, die man auch irgendwann hier namentlich kennen wird.
Ja, absolut. Ja, und es ist total spannend. Also da tut sich halt immer wieder wahnsinnig viel und die meisten, die uns ja hier zuhören, sind ja jetzt nicht in der Masse aktive Investoren, so wie du das jetzt bist, sondern ich denke mal, wenn du ein weltweit aufgestelltes Depot hast, Da kannst du einen Akzent setzen und das eine oder andere zukaufen, ob das eine Branche ist oder ein Land. Da kann man sich das ja mal anschauen. Oder ansonsten hast du es auch in einem weltweiten ETF oder Fonds, sind diese Titel natürlich auch entsprechend vertreten. Uwe, wir freuen uns ja auch, dass du in unserem Her Money Club dabei bist. Wir haben ja auch bald mit dir eine Session. Also wer nicht nur will, dass ich die Fragen stelle, sondern direkt dem Uwe eine Frage stellen will, das könnt ihr dann tun. Ich habe jetzt den Termin nicht im Kopf, aber wer bei uns im Club ist, der sieht das, wann das dann stattfindet. Es ist in Bälde.
In Bälde,
und,
ja.
Genau, in Bälde. Und ich hoffe, dass ich auch persönlich dabei bin, weil ich will natürlich auch irgendwas dazu sagen hast. Also es bleibt spannend. Es bleibt spannend weiterhin für die Börse. Ich glaube, wir haben ja ganz viel abgehandelt, Uwe. Irgendwas, was du noch loswerden möchtest oder was wir unbedingt, was ich vergessen habe zu sagen, was wichtig wäre?
Nö, also auf meiner Liste steht noch ganz viel Wärmedämmung, Klimawandel, habe ich so angesprochen. Aber wir müssen einfach irgendwann mal wieder einen Podcast machen, weil sonst sitzen wir hier den ganzen Nachmittag und dann wird es irgendwann auch noch dunkel. Es macht unglaublich Spaß, die Zeit verrinnt wie im Flug, weil du die Dinge eben auch sehr schön aufnimmst und weiterentwickelst und ja auch sehr viel Erfahrung gesammelt hast. Also mir hat es halt wieder außerordentlich viel Spaß gemacht. Es war extrem kurzweilig und jetzt hat auch die Technik funktioniert.
Ja, genau. Wir haben das also. Wir hatten ja schon mal einen Anlauf. Von daher hat das jetzt funktioniert. Und ja, ich danke dir ganz lieb für deine Zeit, Uwe. Wie gesagt, im Club begrüßen wir dich demnächst. Und dann könnt ihr ihn auch persönlich Fragen stellen, neben dem Impuls. Also schaut da einfach mal rein. Ja, ich danke dir, dass jetzt dann auch für deine Geduld, auch dass es geklappt hat mit der Technik. Wir machen mal wieder logischerweise einen Podcast. Vielleicht picken wir uns da mal so ein gezielten Thema raus. Wenn ihr Interesse an etwas Besonderem habt, dass ihr sagt, das möchtet ihr unbedingt vom Uwe hören, schreibt es uns at kontakt@hermoney.de oder postet was in den Club rein. Und dann versuche ich mein Bestes, den Uwe Sander für euch zu gewinnen. Ja, ich würde sagen, lieben Dank, Uwe. Wir sind kündigen dich natürlich, Gäste wie dich immer an in unserem Newsletter, der donnerstags immer rauskommt. Wir sind natürlich auf Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Ciao, Uwe.
Bye, bye.